So, die Zeit ist fortgeschritten. Aber das ist nicht wichtig. Wir können ganz entspannt sein, können uns auf den Gottesdienst freuen. Gespannt sein, was Gott vorbereitet hat. Ja, ich möchte euch alle grüßen an diesem Sonntag und das will ich diesmal mit der Losung tun. Und da steht, kommt her, hört zu alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Und Paulus schreibt, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich will gerne mit uns beten. Danke, Herr, dass du da bist und dass du uns so freundlich empfängst und dass du Worte der Gnade und der Liebe für uns hast. Danke, dass wir Gemeinschaft haben dürfen und du siehst, wie wir gekommen sind und was wir mitgebracht haben. Du siehst, was wir begehren, aber du siehst auch, was wir nur wirklich brauchen. Du siehst, was uns verändert. Herr, wirke du an uns, dass wir wirklich nicht so gehen, wie wir gekommen sind, sondern dass wir verändert werden durch deinen Geist, Herr, dass wir eine neue Sichtweise bekommen. Danke für Jung und Alt, die sich aufgemacht haben heute und segne auch die, die nicht hier sein können, die verhindert sind. Bitte stärke ihren Glauben, stärke die Kranken, stärke die Schwachen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du einfach durch die Reihen gehst, jetzt uns segnest und wir dürfen Großes erwarten. Hab Dank dafür. Amen. Die Bekanntmachung sehe da hinter uns, hinter mir und Jesus. Das lese ich nicht alles vor, ihr könnt das selber lesen, was da drauf steht. Geburtstag hat der Michi heute und ich glaube die Lea, du warst doch gerade noch da, Lea? Ach, Entschuldigung, die Lea hatte Geburtstag. Wir wünschen euch Gottes Segen und ja, auch gerade in Bezug auf Michi, einfach, dass wir das mit ins Gebet nehmen. Und einfach mal als Erinnerung heute, eine SMS kostet nicht viel Zeit, ne? Ansonsten bin ich erinnert worden an diese zwei leeren Listen da hinten. Also die Reinigungsliste ist sehr leer. Das ist die oben rechts so ein bisschen. Ne? Und Rasenmäherliste, da sind auch noch ein paar Lücken. Also wer da Kapazitäten hat, das, ich glaube ab 12 darf man das oder ab 13 mit Rasenmäher. Und bis 80, denke ich, ist das okay. Ne? Also ihr dürft da gerne. Ja, ansonsten hat die Sarah, glaube ich, noch was, was uns gerne sagen möchte.
Und zwar stehe ich als Abgesandte von der Jugend hier. Wir würden gerne einen Abend, einen Generationsabend machen mal, freitags zur normalen Jugendzeit. Und zwar eben mit unserer älteren Generation, also mit den Leuten, die so zum ZWIPF gehören, zu dem Kreis. Wir würden euch gerne mal einladen, Freitag. Das ist der 15.7. so rum. Genau, 18.30 Uhr. Und dann würden wir gerne einfach mal einen Abend mit euch verbringen und ein bisschen quatschen. Wir haben so vielleicht ein paar Fragen an euch. Genau, da seid ihr sehr herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Was zu essen gibt es auch.
Okay, für Zeugnisse, für Gebetsanliegen wollen wir hinterher noch eine extra Zeit haben. Also wer da was auf dem Herzen habt, ihr dürft euch da schon mal vorbereiten. Das wollen wir gerne nach dem Abend mal noch tun. Die große Gruppe bleibt heute noch oben mit der Annette zum Lobpreis. Die kleine Gruppe kann dann nach dem Kinderlied nach unten gehen. Und das Kinderlied wollen wir jetzt gemeinsam singen. Und Daniel Sorger, vielleicht könntest du dann für die Kinder beten. Danke dir. So. Wir wollen die Zeit der Anbetung nutzen jetzt und wollen Gott einfach Dank bringen. Ich glaube, es ist manchmal schwierig, wenn man aus dem Alltag kommt, den Hebel irgendwie umzulegen. Ich weiß das selber und das ist manchmal einfach eine Einstellungssache, einfach zu sagen, okay, kurzes Gebet: Gott, ich höre jetzt auf mit meinen Gedanken, du bist jetzt wichtig. Dazu möchte ich euch einladen und vielleicht einen kurzen Einstieg geben, einen geschichtlichen Einstieg, der etwas passend ist zu unserem Wochenspruch. Vielleicht kennt jemand den Namen Paul Schneider von euch. Ich bin ehrlich, ich kannte ihn nicht. Genau. Paul Schneider wurde 1897 als Sohn eines Pfarrers geboren, studierte Theologie, wurde ebenfalls Pfarrer. Er war ein Verfechter der biblischen Wahrheit, kam aber nach der Machtergreifung Hitlers 1933 in einen zunehmenden inneren Konflikt, da er seine Überzeugung nicht mit den Zielen der NSDAP in Einklang bringen konnte. Er hatte den Mut, in dieser schweren Zeit für seinen Glauben einzustehen. Die Lage spitzte sich auf der Beerdigung eines Hitlerjungen zu. Ein NS-Kreisleiter sagte, dass der Junge in den Sturm Horst Wesels eingegangen werde. Paul Schneider widersprach ihm öffentlich und stand für die biblische Auferstehungshoffnung ein. Es war ihm wichtig, dass auf einer christlichen Beerdigung auch die Wahrheit der Bibel und keine irrsinnigen Vorstellungen der Nazis über das Leben nach dem Tod verkündet werden sollten. Am Tag darauf wurde Paul Schneider in Schutzhaft genommen, nach weiteren ähnlichen Vorfällen schließlich inhaftiert und 37 ins KZ Buchenwald gebracht. Doch selbst dort blieb er seinem Gott treu und auch der Bibel, auch unter schwierigsten Umständen und Misshandlungen. Er predigte laut aus seiner Einzelzelle heraus das Evangelium, sodass die anderen Inhaftierten es hören konnten und viele ermutigt wurden. So wurde Paul Schneider zum bekannten Prediger von Buchenwald. Er hätte jederzeit freigelassen werden können, wenn er sich den Nazis gebeugt hätte. Doch der feste Glaube an Gott trug ihn durch harte Widerstände, machte ihn unabhängig von Menschen und ließ ihn bis zu seiner Ermordung durch den Nazis am 18. Juli 1939 standhaft sein. Mich beeindruckt, dass der Gott der Bibel für diesen Mann ein Lebensfundament war, das auch in extremen Umständen hielt. Ja, in unserem Wochenspruch geht es darum, dass Gott gekommen ist durch seinen Sohn, um zu retten. Das ist wohl eine der schönsten Geschichten in der Bibel um Zachäus. Die Frage ist, wie weit gehe ich, für diesen Gott einzustehen und ein Teil dieser Rettungsgeschichte zu werden, nicht nur mich selber retten zu lassen, sondern auch andere zu retten. Und ich denke, wir können einfach jetzt Gott ein Stückchen danken dafür. Und auch Jesus, der hätte jederzeit alles widerrufen können. Er hätte vom Kreuz herabsteigen können. Er hat es nicht getan für dich, für mich, für uns. Und ich hoffe, dass euch das neu bewusst wird, was ihn das gekostet hat. Auch wenn Jesus wusste, dass er nach 3 Tagen wieder aufersteht, ist, denke ich mal, noch was anderes, als wenn man als Mensch stirbt für die Wahrheit. Jesus wusste, dass das Leben weitergeht. Er wusste, was ihn erwartet. Trotzdem war es schwer und trotzdem hat es ihn alles gekostet. Und dafür wollen wir ihm einfach Danke sagen.
Ich bete mit uns. Jesus, wir danken dir und wir ehren dich für diesen Tag, den du gemacht hast. Und wir danken dir für dein Wort, was unverfälscht ist und was heute noch spricht, was heute noch Herzen bewegt. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns begegnest, weil das brauchen wir. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und so sind wir hier und wir sind bereit. Sprich du zu uns und offenbar du dich. Amen. Ich habe uns einen Predigttext mitgebracht und bevor ich uns den lese, möchte ich anders einsteigen, nämlich heute mal mit ein paar Sprichwörtern, die wir im Deutschen haben, weil wir werden dann auch ein Sprichwort im Predigttext finden. Und wir werden merken, dass manches, was uns der Text sagt, mit so einem deutschen Sprichwort auch ganz gut zusammengefasst werden kann. Ich glaube, jeder von uns, und da tue ich keinem Unrecht, wenn ich sage, wir kennen diese Sprichwörter, der Apfel, der fällt nicht weit vom Stamm. Oder wie der Vater, so der Sohn. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ein bisschen ausführlicher gibt es das. Es ist erst vorbei, wenn die dicke Dame gesungen hat. Das kommt so aus der Oper, wenn der gelangweilte Ehemann sich entnervter Frau zuwendet und fragt, wann ist es denn endlich vorbei, wann können wir hier raus? Es ist erst vorbei, wenn die dicke Frau gesungen hat. Oder jeder soll vor seiner eigenen Haustür kehren. Alles so, ja, Sprichwörter, die wir kennen. Ich fange nochmal mit den ersten zwei an. Der Apfel, der fällt nicht weit vom Stamm. Oder wie der Vater, so der Sohn. Deutlich wird, Prägung unverkennbar. Herkunft sonnenklar und nicht zu verleugnen. Und damit kann sowohl Positives als eben auch Negatives gemeint sein. Einerseits können dort die ganz normalen menschlichen Merkmale sichtbar sein, so körperliche Kennzeichen. Ich habe einen Freund, bei dem ging es so Anfang 20 los, dass der Haaransatz sich wie so ein Garagentor immer weiter nach hinten verabschiedet hat und auch nie wiederkam. Und das war für den erstmal dramatisch, aber es war was, wo er in die Familie gucken konnte und wusste, okay, bei meinem Vater war es genau das Gleiche und bei meinem Großvater auch. Es können seelische Merkmale oder Wesenseigenschaften sein, die in der Familie so Familienprägung sind. Gibt es Positives, Großzügigkeit oder Hilfsbereitschaft, was so eine Familienidentität sein kann. Es kann aber auch ja, das Negative sein, Wutausbrüche, Lästerei, sich erheben, Stolz, besser von sich denken. Das sind die einen Merkmale, die es gibt und die auf dieses auf diese Sprichwörter zutreffen können. Es gibt aber auch noch eine andere, eine geistliche Seite und ein geistliches Erbe. Die Bibel spricht dort von Segen und von Flucherbe. Das ist biblisch bekannt. Wir lesen es beispielsweise in 2. Mose 20, 5 bis 6. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht und an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das Segen, Erbe, da wo Menschen mit Jesus, mit Gott gelebt haben und dort wo Gutes geprägt wurde in diese Familie hinein, dort ist das meistens auch in der nächsten Generation sichtbar oder kann dort sichtbar werden. Aber gleichzeitig auch das Flucherbe, wo vielleicht Okkultes, Süchte oder Ähnliches ja, gelebt wurde in den Generationen davor und wo die nachfolgenden Generationen immer wieder mit Dingen beeinflusst werden und Schwierigkeiten bekommen und vielleicht gar nicht genau wissen, wo es ist und wo es herkommt. Auch das ist eine geistliche Auswirkung, die wir vielleicht ganz häufig nicht auf dem Schirm haben. Das ist das, was jetzt, sage ich mal, direkt aus der Familie kommt. Dann haben wir aber auch noch Beeinflussungen, die um uns herum sind. Die Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Der Zeitgeist, der zu dem Moment gerade herrscht und den Ton angibt. Auch das sind Dinge, die uns prägen in unserer Lebensweise und in unserer Lebensart. Und da nimmt uns der Predigttext heute, zumindest ist der erste Teil, erstmal mit hinein. Ich lese uns aus Hesekiel 18, die Verse 1 bis 4. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Was gebraucht ihr da für ein Sprichwort im Land Israel, das besagt, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne? So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ihr sollt dieses Sprichwort künftig in Israel nicht mehr gebrauchen. Siehe, alle Seelen sollen mir gehören. Nee, alle Seelen gehören mir, nicht sollen, sondern gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne. Das war ein gut bürgerliches, damaliges Sprichwort zu ca. 2500 Jahre her. 500, 600 Jahre vor Christus ist ungefähr das von Hesekiel einzuordnen. Und hier liegt der Sachverhalt ganz klar im Volk Gottes. Die Väter sind schuld, die Vorfahren, die Großväter, die Großmütter, die Mütter und die Väter, die sind schuld, dass die Generation jetzt so ist, wie sie ist und dass sie stumpfe Zähne haben, das heißt, dass sie nicht besser leben und in so einem schlechten Zustand sind. So ein flapsiger Spruch, ich weiß nicht, ob man es als Sprichwort verdingen kann, den ich immer mal wieder höre, ist so, jede Hecke wird schlimmer. Jede Generation, da geht's nur noch bergab. Die Väter haben saure Trauben gegessen und ihren Kindern, die bekommen stumpfe Zähne. Wir können das einerseits lesen als so dieses, ich bin halt so. Als Entschuldigung. Mir wurde es ja nicht anders vorgelebt. Meine Familie, meine Eltern, meine Großeltern, die haben es doch ohne besser gemacht. Warum soll ich es jetzt besser machen? Ich bin doch entschuldigt. Das ist schon einmal doch so und deswegen ist es so. Und warum sollen wir daran trödeln? Das ist die Kultur, die wir jahrelang geprägt haben und warum sollen wir davon jetzt abrücken? Und wir entschuldigen uns. Ich kann doch absolut nichts dafür, dass ich so bin. Ich wurde geprägt durch meine Umstände, ich wurde geprägt durch das, wo ich geboren wurde oder wo ich groß geworden bin. Und ja, wir können nichts dafür, dass wir jetzt in dieser Zeit leben. Ja, wir konnten uns nicht raussuchen, ob wir in diese oder in jene Familie geboren wurden. Oder in dem Land oder auf dem Kontinent oder auf jenem Kontinent. Das konnten wir uns nicht raussuchen. Aber dient das dazu, dass wir sagen können, ha, wir sind aus dem Schneider? Oder geht uns das nicht irgendwo trotzdem was an, dass wir eine persönliche Verantwortung haben vor Gott? Und da lese ich uns nochmal den Vers 4, wo Gott sagt, siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Gott ruft hier auf. Und Gott macht deutlich, egal wo du herkommst, egal aus welcher Familie, in welcher Kultur, zu welcher Zeit, du ganz persönlich bist vor Gott verantwortlich. Der, der sündigt, soll sterben. Der, der sich von mir abwendet, der meine Gebote nicht hält, der meine Rechtsbestimmungen nicht befolgt, der soll sterben. Der ist geistlich schon gestorben und er wird den zweiten Tod, den ewigen Tod, diese ewige Trennung von Gott, diesen Tod wird er auch sterben. Gott räumt hier mit diesem Irrtum auf. Ja, die Väter haben es verrissen. Und das ist ja hier ein ganz brisantes Thema. Hesekiel predigt Gericht und predigt Exil. Er sagt, Israel soll aus diesem Land, was sie von Gott verheißen bekommen haben, vertrieben werden. Und das sagen die Jugendlichen, das sagt die jüngere Generation, das ist unfair. Die Alten haben es verrissen. Also so diese Kämpfe zwischen Jung und Alt, die sind 2500 Jahre alt. Die gab es damals schon. Und da wurde fröhlich auf die anderen gezeigt. Wenn die Jugend ja mal ein bisschen besser wäre und wenn die sich mal ordentlich verhalten würden und gleichzeitig die Alten haben es doch auch nicht besser gemacht. Und es bringt keinen vorwärts. Weil die ganze Zeit nur auf die anderen gezeigt wird. Und Gott sagt, die Seele, die sündigt, soll sterben. Jeder ist persönlich selbst vor Gott verantwortlich. Er ruft jeden Einzelnen auf, sich von seiner Sünde abzukehren. Und das macht er im zweiten von drei Teilen des Predigttextes, ab Vers 21. Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen bewahrt und gerecht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben. Er soll nicht sterben. An alle seine Übertretungen, die er begangen hat, soll nicht mehr gedacht werden. Er soll leben um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Oder habe ich etwa Gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und nach allen Gräueln handelt, die der Gottlose verübt hat, sollte er leben? Nein, sondern es soll an alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht gedacht werden, wegen seiner Treulosigkeit, die er begangen hat, und wegen seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Das Erste, was wichtig ist in diesem Abschnitt: Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Das will er nicht. Deswegen sendet er Propheten. Deswegen sendet er immer wieder Leute, die die Menschen zur Umkehr aufrufen. Die sagen: Kehrt um zu mir. Es ist noch diese Zeit, wo Umkehr möglich ist. Kommt zu mir, lasst euch retten. Aber Gott macht auch die Spielbedingungen klar. Kehrt um und lebt nach meinen Rechtsbestimmungen, nach meinen Satzungen. Hier richtet er den Bund auf, wieder neu, und erinnert daran, den Gott mit den Israeliten durch Mose geschlossen hat. Haltet meine Gebote und ihr werdet leben. Israel hat darin immer wieder versagt. Das Leben lesen wir im Alten Testament hoch und runter, im ersten Teil der Bibel. Sie lebten nicht danach, und irgendwann hat Gott diesen Schlussstrich gezogen, und zuerst wurde das Nordreich, die 10 Stämme Israels, ins Exil geführt und dann später auch noch Juda, das Südreich. Israel musste ins Exil. Die Bibel spricht immer noch von Gericht, und nicht nur damals. Auch heute ist es noch aktuell, und es wird ein großes Gericht, ein letztes Gericht noch kommen, wenn Jesus wiederkommt und die ganze Welt richtet. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Es ist jetzt nicht die Frage, wo stehst du gerade? Weil das haben wir hier auch in diesem Predigtext. Da waren Menschen gut unterwegs. Die haben mit Gott gut angefangen und sind nach und nach weggewichen. Da waren vielleicht Schicksalsschläge. Vielleicht Dinge, die sie tief getroffen haben. Und sie haben Gott in den Rücken gekehrt. Sie haben ihn schuldig gemacht. Und sie waren der Meinung, wenn sowas hier in meinem Leben passiert, dann kann Gott nicht gut sein. Und sind weggegangen. Sie haben sich wieder einem Leben zugewandt, was sich von Gott loslöst. Und da sagt die Bibel: Wenn du gut startest, ist das schön, aber du musst den Lauf vollenden. Es geht darum, dass du dein ganzes Leben, dass du bis zum Ende durchhältst. Bis zum Ende mit Gott gehst. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Aber wir wissen und wir dürfen darauf vertrauen, dass wenn wir Gott uns zuwenden, dass er uns begegnet und dass er uns auch tröstet in allem Schweren, was wir manchmal durchmachen. Und dann schließt der Text, die Verse 30 bis 32. Darum will ich jeden von euch nach seinen Wegen richten, ihr vom Haus Israel, spricht Gott, der Herr. Kehrt um und wendet euch ab von allen euren Übertretungen, so wird euch die Missetat nicht zum Fall gereichen. Werft alle eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott, der Herr. So kehrt denn um und ihr sollt leben. Am Ende wieder dieser Ruf Gottes: Kehrt um. Schafft euch ein neues Herz und schafft euch einen neuen Geist. Werft alle Treulosigkeiten ab. Werft alles ab, was uns trennt. Werft das ab. Dazu ruft uns die Bibel immer wieder auf. Und nicht: Naja, so ist halt meine Familie. Naja, so bin ich halt. Das ist halt die Kultur. Und da kann ich doch nichts für. Doch, du bist verantwortlich. Und du sollst dich Gott dem gegenüberstellen. Die Bibel nehmen und vergleichen und prüfen. Das ernst nehmen. Und ja, natürlich, es ist ein Prozess. Deswegen mahnt uns Gott ja auch immer wieder dazu, den Weg weiterzugehen, den Lauf zu vollenden. Gott muss im Alten Testament immer wieder sein Volk zurückrufen. Und ich glaube, er muss auch uns immer mal wieder zurückrufen. Und uns immer mal wieder bewusst machen: Wir brauchen dieses Abwenden. Wir brauchen dieses Wegwenden von dem, was uns nicht gut tut. Wir brauchen es immer wieder neu, uns Gott unterzuordnen. Und da sind wir eben nicht nur dann im Alten Testament, sondern Jesus kam genau mit diesem Anspruch. Die Botschaft Jesu war, kehrt um, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jetzt ist die Zeit. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Kehrt um. Diese Dringlichkeit, die wir im Alten Testament lesen, des Rufens Gottes, die ist nie abgerissen. Und wir sind heute genauso gefordert, darauf zu reagieren. Jeder persönlich. Nicht der, der neben dir sitzt. Du persönlich vor Gott. Dort entscheidet sich alles. Und vielleicht kommst du mit so einer Entschuldigung. Naja, aber ich bin so, weil. Ich bin so, weil. Gott richtet. Und Gott ruft aber auf. Und das ist das Gute zur Umkehr. Und da, wo wir ihm gegenübertreten. Und da, wo wir ihm gegenüberkommen, auch mit diesen ganzen Sachen, die wir vielleicht als Ausrede haben oder als Entschuldigung. Dort, wo wir kommen und uns demütigen, dort werden wir merken, dass ich halt nicht so bin und dass ich nicht so sein muss, sondern dass Gott verändert. Jesus kam, und wir feiern dann gleich das Abendmahl, Jesus kam, um die Macht der Sünde zu durchbrechen, um uns einen neuen Weg zu geben. Eben nicht dieses Festgesetzte, ich kann nicht anders als, ich bin halt so und es ist aussichtslos. Nein, Jesus kam, um zu durchbrechen, was uns festsetzt, um zu durchbrechen, was uns von Gott immer wieder trennen will, auch an unseren Verhaltensweisen, unseren charakterlichen Dingen. Aber die Frage ist, kommen wir und demütigen uns vor Gott? Bringen wir es ihm, dass er es verändern kann? Jeder, der sich Gott zuwendet und sich von der Sünde abwendet, darf erleben, wie die Macht der Sünde im Leben gebrochen ist. Das wird deutlich, das kommt dann hervor. Im alttestamentlichen Text lesen wir noch, wir sollen uns ein neues Herz und einen neuen Sinn schaffen, einen neuen Geist. Im Neuen Testament bekommen wir das von Gott als Grundausstattung geschenkt. Wir bekommen einen neuen Geist, wir bekommen ein neues Herz, wenn wir uns ihm anvertrauen, uns ihm zuwenden. Und er wird es bewirken in uns, wenn wir uns ihm immer wieder hingeben, dass wir nach seinem Wohlgefallen leben, dass wir ihm ähnlicher werden, seinen Willen tun. Manchmal oder am Anfang vielleicht auch manchmal noch bruchstückhaft und in aller Schwachheit mit allem auffallen und wieder aufstehen. Aber je mehr wir mit Gott gehen, desto mehr können wir im Sieg wandeln. Und das ist das Lebensziel, was wir haben sollen. Auf Gott zugehen, ihm ähnlicher werden, uns immer mehr trennen von den Dingen, die nicht gut sind. Und da ist das Abendmahl eben dieses ganz Praktische. Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, um die Sünde in den Tod zu nehmen, um sie zu entmachten, für jeden Einzelnen von uns, darf das Lebenswirklichkeit werden, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und jeder, der so kommt, der sich so Gott anvertraut, der darf das Abendmahl nehmen. Das ist im Endeffekt genau das, dieses anzunehmen, er hat meine Schuld, meine Sünde ans Kreuz getragen. Dafür wurde sein Leib gebrochen und wir werden nachher das Brot brechen. Und er hat sein Blut vergossen zur Vergebung der Sünde, um uns reinzuwaschen. Und das dürfen wir am Abend mal ganz praktisch nachempfinden. Wir dürfen die Sachen, die uns vielleicht gerade immer wieder schwer sind, genau in dieses Abendmahl mit hineinnehmen und können uns das bewusst machen, dass wenn wir das Brot nehmen, die Macht der Sünde über meinem Leben ist gebrochen. Ich muss nicht mehr das oder jenes tun und mir ist vergeben. Ich bin reingewaschen. Wir leben alle aus Gnade. Vor Gott sind wir in Jesus alle gleich gemacht. Da ist keiner besser oder schlechter. Ja, das Abendmahl ist der Zuspruch Gottes. Ich habe es vollbracht für dich. Dir ist vergeben. Und dieses neue Leben in dir hat angefangen und darf sich immer mehr ausbreiten. und Raum nehmen, sofern du es zulässt. Und das wünsche ich uns. Jeden Schritt, den wir da gehen, dass wir immer wieder dieses erleben und dass wir Gott erleben in uns. Amen. Wir singen gemeinsam ein Lied. Wir haben gerade gesungen, das Blut des Lammes an die Türen angebracht, um aus diesem alten Land herauszuziehen. Ich glaube, das war die erste Strophe. Das ist die Herausforderung. Und ich glaube, viele von uns haben diesen Schritt schon gemacht. Das Problem ist, es gibt so ein schönes Zitat. Es war für Gott ein leichtes, das Volk aus Ägypten herauszuholen. Aber Ägypten aus dem Volk herauszuholen, war umso schwerer. Das ist es. Immer wieder dieser Kampf, da wo wir merken, dass noch diese alten, fleischlichen, gottlosen Gedanken in uns sind, diese Verhaltensweisen, immer wieder das zu nehmen und Gott hinzubringen, bis wir wirklich durch sind, bis wir wirklich das verheißene Land, das Neue empfangen haben, das ernst zu nehmen. Und dafür kann uns das Abendmahl immer wieder helfen, dieses Bewusstmachen. Dieses Bewusstmachen, wir sind losgekauft, freigemacht. Wir haben ein neues Leben empfangen. Und wir müssen nicht mehr auf diese Art und Weise handeln. Ich möchte uns die Einsetzungsworte aus dem Korintherbrief vorlesen. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und Jesus, wir danken dir, dass wir kommen dürfen, so wie wir sind. Dass wir uns nicht erst irgendwo ja außerhalb von dir ja auf die Kette kriegen müssen, sondern danke, dass wir kommen können mit allem Schmutz, mit allem, was uns schwer ist, mit allem, was leidvoll ist und was uns niederdrückt. Und danke, dass du uns so willkommen heißt. Und danke, dass wir dort diese Botschaft empfangen. Ich habe es getragen. Ich habe es selbst erlebt, durchlebt für dich. Und ich habe dich darin frei gemacht. Und diesen Zuspruch, den wollen wir uns immer wieder geben lassen. Und dafür danken wir dir. Amen. Den Leib, den du gebrochen hast, gegeben hast. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du alles hinaufgetragen hast, was uns trennen will von dir, was uns zerstören will und was uns in diese Gottesferne immer wieder hineinlocken will. Und wir rufen deinen Sieg aus, indem wir das Abendmahl nehmen, indem wir das Brot ja wirklich so dankbar auch annehmen, dass du gesiegt hast, und dafür ehren wir dich. Amen. Jetzt, wir empfangen Vergebung, es wäscht uns rein. Und eine wunderbare Bibelstelle aus Römer 8, Vers 1, so ist nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch, sondern gemäß dem Geist wandeln, die sich haben vom Gott diesen neuen Geist geben lassen. Und das ist immer wieder dieser Zuspruch, den uns die Bibel dort macht, den Gott uns macht und an den wir denken dürfen, uns erinnern dürfen, wenn wir das Blut nehmen. Da ist keine Verdammnis mehr. Und alles, was dich jetzt noch verdammen will, wenn du es bekannt hast, darfst du hier diesen Zuspruch nehmen, da ist keine Verdammnis mehr. Du bist freigesprochen davon, es ist bezahlt. Und der Teufel hat kein Recht mehr, dich dort anzuklagen. Dann, Marius, betest du noch? Ein, wer das Abendmahl schon genommen hat, der darf gern ja beten. Und das ausdrücken, was der Herr ihm da gerade so wichtig gemacht hat, wofür er dankbar ist. Ich möchte uns noch einen Bibeltext lesen, der, ich glaube, das Ganze mit dem Abendmahl, mit dem, was wir gehört haben, mit dem, was wir gesungen haben, so wunderbar zusammenfasst. Römer 11. O welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich glaube, das ist jedes Mal was, was wir, wenn wir das so ein kleines Stückchen nachspüren, wie tief dieser Reichtum Gottes ist. Wie tief das ist, was Gott manchmal in uns tut, auch wenn es nur minimal ist. Dann ist es etwas, das beschenkt uns und das bereichert uns. Und der Sammy hatte vor uns gesagt, dass es noch eine Zeit geben wird, wo man einfach Zeugnis geben kann. Wo man vielleicht genau das, wo man so ein Stück von Gott begriffen hat, wo man ein Stück was erlebt hat, weitergeben darf. Was zum Ermutigen für uns andere, für alle, die mit da sind, weiterzugehen. Eben nicht die Flinte ins Korn zu werfen und gut anzufangen und dann aufzuhören, sondern weiterzugehen und diesen Lauf zu vollenden und das siegreich. Deswegen diese Einladung, wer von euch was erlebt hat mit dem Herrn, was er weitergeben möchte, was andere ermutigt, der darf gern vorkommen und es mit uns teilen.
Ich habe nicht mehr dran gedacht, aber es kommt jetzt ganz spontan. Ich fahre ja gern mit dem Motorrad aufs Auto, auf Arbeit, wenn es das Wetter erlaubt. Und vorige Woche Mittwoch war schönes Wetter angesagt und Nachmittag hat es geregnet, wie aus Strömen, wo ich nach Hause bin. Und ja, da bin ich los. Und dann habe ich schon von Weitem gesehen, von links aus einer Straße raus kam ein Bus. Das war hier in Schlema, unterhalb vom Zimpel. Und da wollte dann auch Richtung Aue abbiegen. Und da ist losgefahren, ich war auf der rechten Spur und die linke war ja frei. Und ich dachte, da fährt mir schön gemütlich auf die linke Spur auf. Und da hat man dort aber voll den Weg abgeschnitten. Also das war dann, naja, kein Platz mehr halt. Da hat kein Blatt Papier mehr durchgepasst. Und naja, musste ich halt ordentlich bremsen und das Vorderrad ging ab beim Motorrad. Und irgendwie hat es sich wieder gefangen. Und dann habe ich nochmal gebremst und dasselbe wieder. Und ich weiß bis heute eigentlich nicht, wie ich dort durchgekommen bin. Eigentlich habe ich mich schon unter dem Bus liegen sehen. Und da konnte ich nachher bloß nach dem ersten Schreck sagen, Herr, danke. Keine Ahnung, wie das gut gehen konnte. Also das ist aus menschlicher Sicht unmöglich gewesen eigentlich.
Da passt meins jetzt auch ganz gut. Mir geht es ähnlich wie Markus. Ich fahre gerne mit dem Motorrad auf Arbeit. Allerdings fahre ich in der Nacht und da ist das ein bisschen, ja, kann zu komischen Begegnungen führen. Es war also nicht vergangene Woche, sondern die Woche davor hatte man den Eindruck, es ist eine Rehimportwoche. Es fing am Montag an, da habe ich das erste Reh unten in Grünau gesehen. Ist über die Straße, immer von rechts nach links, also die haben die Vorfahrt beachtet. Am Mittwoch war es dann oben nach einem Schieferloch, wo es dann so kurvenreich wird, direkt in der Kurve, eine halbe Sekunde später und ich wäre komplett mit dem zusammen kollidiert und wäre abgestiegen, ich hätte dann nicht mehr reagieren können. Und am Freitag haben wir uns dann das erste Mal geküsst. Da kam es dann unten nochmal in Grünau an der Stelle wie am Montag und ich habe es am Hinterlauf erwischt mit dem Vorderrad, aber es ist nicht passiert. Ich konnte weiterfahren, ich denke mal, das Reh konnte auch weiter rennen. Es war nur ein kleiner Dapser und ja, Gott sei Dank.
Am vorigen Wochenende wäre ich gern hier gewesen, da war ja hier auch einiges los, am Samstag mit dem Saubermachen und ich weiß nicht, wie es dann weiterging, wäre ich gern dabei gewesen. Ich hatte aber auch eine Einladung von der Siglinde, die Gemeinde in Sulzbach-Rosenberg hatte, eine Gemeindefreizeit irgendwo im Grünen. Und es war sehr locker für Kinder und Jugendliche, so schön gestaltet auch. Und ja, ich habe einfach erlebt, Begegnungen mit Menschen, die mich zum Teil gar nicht kannten, wo ich Wertschätzung erfahren habe. Also ganz wertvolle Menschen, das ist wohltuend. Ja. Eine Krankenschwester, so mitten im Leben, hat 5 Kinder, hat sich nicht impfen lassen, da wollten sie rausschmeißen. Und dann sagt sie jetzt, ist es so weit, dass die anderen, meine Kollegen, die geimpft sind, das dritte Mal, dass die jetzt auf die Barrikaden gehen, weil sie sich jetzt das vierte Mal impfen lassen wollen. Aber bloß mal erwähnt mit, ja. Und die hat mich einfach angesprochen und da mit reingenommen. Spiele haben die gemacht. Naja, in meinem Alter war das dann ein bisschen schwierig bei den Spielen. Dann, es ging ja da schnell zu. Ne, ja. Ja. Und das Ehepaar Witzemann, die in Bhutan waren und zurzeit wollen sie wieder hin, kriegen aber kein Visum mehr für einen längeren Aufenthalt. Und die in Bad Gandersheim auf der Bibelschule sind, da war ein junger Mann mit dabei, der Philipp, der hat mich auch so richtig angenommen auch. Also es tat einfach gut, Begegnungen, wo man Wertschätzung erfährt, und das kommt ja von der Liebe Gottes. Danke dafür.
Machen, weil ich will es trotzdem machen, weil geht es so? Weil mir es immer wieder erlebt, auch wieder diese Woche mit Andreas und Markus, habe ich gesagt, in wie viel Not hast du nicht, oh Gott, deine Hände wunderbar über mich gehalten. Bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren und wie das ist, wenn man im Verkehr zu tun hat, war noch in Gedanken, sollte man ja nicht machen, aber es hat mich doch. Und auf dem Nachhauseweg im Kirschberg Richtung Wiesenburg ist da so eine, ich sag's gleich mal, so eine blöde Rechtskurve. Also, und ich hatte ja doch in Gedanken und fahre die Kurve und sie kippt mir jemand entgegen. Und da habe ich sekundenschnell gemerkt, ich hatte ein bisschen mehr drauf. Und da konnte ich gerade noch, ja, und da konnte ich gerade noch einmal einlenken und scharf rüberziehen. Und Gott sei Dank konnte vorbei, hat gehupt hinter mir. Ach, der erste Gedanke war, Herr, wie ich es gesagt habe, in wie viel Not, ich danke dir. Ich habe geschlafen, aber du hast Gnade geschenkt. Es dauerte nicht lang dauern, ich bin im Wetter gefahren, bin dann wieder runtergekommen. Ich denke, was ist denn hinter dir los? Da hat er mich verfolgen. Ich dachte nicht, du, es kann wahrscheinlich irgendwas kommen, dass er vielleicht vor dir fährt. Ich habe mitgekriegt, dass es derjenige war in der Schnelligkeit. Jedenfalls bis Wiesenburg um 9, bin dann auf eine 30, weil der auch umgebaut wird. Und dann da er mittendrin erhalten, da drin umdrehen und wieder zurückfahren. Was er vorhatte, weiß ich nicht. Aber das ist nebenbei, ich merke immer wieder, Herr, auch, du kannst noch so sicher fahren, du kannst alles richtig machen. Es kommt jemand dir links entgegen, schneidet dir jemand die Vorfahrt. Herr, hab Dank, dass du immer wieder deine Hände über mich und über uns hältst, dass wir gesund hier sein können, dass wir sein Wort hören können und dass wir das, was er an mir und uns tut, weitergeben können. Denn das will ich nicht verheimlichen. Der Herr ist treu. Und ich stehe hier, weil er mich bis jetzt bewahrt hat.
Ja, sehr schön. Dank für alles, was ihr geteilt habt. Es ist immer wieder begeisternd, irgendwo zu sehen, wie Gott unter uns wirkt. Genau, passt auf, das habe ich mir nämlich gerade überlegt, weil es ja so ist, dass wir noch nicht einen Fürbitteteil haben. Ist heute die Herausforderung, ich spreche uns gleich den Segen zu. Und dann gibt es hier vorne eine Möglichkeit, sich zu treffen, wer das auf dem Herzen hat, und Fürbitte zu tun. Wir haben von Michi gehört, der heute Geburtstag hat. Wir haben gerade von der Ursel gehört. Und da ist die Herausforderung für euch, den Kochtopf der Hemmer noch eine Viertelstunde stehen zu lassen und sich hiermit zu treffen und zu beten. Wer das nicht auf dem Herzen hat, darf gern gehen und ist freigesprochen davon. Aber als Herausforderung gesehen. Und jetzt spreche ich uns den Segen Gottes zu. Diesmal aus dem Epheserbrief 6. Und wer mag, kann dazu gern aufstehen. Friede sei den Brüdern und Schwestern und Liebe mit Glaube von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, in Unvergänglichkeit. Amen. Und damit wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag, einen frohen Wochenstart und genau, eine gute Woche mit Begegnungen vom Herrn.